NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal liest die vierte, abschließende Folge der Novelle Tristan von Thomas Mann. Im Sanatorium Einfried haben sich der Schriftsteller Detlef Spinell und die kranke Kaufmannsfrau Gabriele Klöterjan kennengelernt. Es gelingt Spinell, Frau Klöterjan wieder zum Klavierspielen zu bringen und man berauscht sich gemeinsam an Wagnerscher Tristan-Musik. Wenig später verschlechtert sich Frau Klöterjans Gesundheitszustand so bedenklich, dass man den Ehemann und den kleinen Sohn aus Bremen herbeiruft.
Herr Spinell saß in seinem Zimmer und arbeitete. Es war ein Zimmer wie alle in Einfried, altmodisch, einfach und distinguiert. Die massige Kommode war mit metallenen Löwenköpfen beschlagen. Der hohe Wandspiegel war keine glatte Fläche, sondern aus vielen kleinen quadratischen, in Blei gefassten Scherben zusammengesetzt. Kein Teppich bedeckte den bläulich lackierten Estrich, in dem die steifen Beine der Möbels als klare Schatten sich fortsetzten. Ein geräumiger Schreibtisch stand in der Nähe des Fensters, vor welches der Romancier einen gelben Vorhang gezogen hatte, wahrscheinlich um sich innerlicher zu machen. In gelblicher Dämmerung saß er über die Platte des Sekretärs gebeugt und schrieb an einem jener zahlreichen Briefe, die er allwöchentlich zur Post befördern ließ und auf die er belustigenderweise meistens gar keine Antwort erhielt. Ein großer, starker Bogen lag vor ihm, in dessen linkem oberen Winkel und einer verzwickt gezeichneten Landschaft der Name Detlef Spinell in völlig neuartigen Lettern zu lesen war und den er mit einer kleinen, sorgfältig gemalten und überaus reinlichen Handschrift bedeckte. »Mein Herr«, stand dort, »ich richte die folgenden Zeilen an Sie, weil ich nicht anders kann, weil das, was ich Ihnen zu sagen habe, mich erfüllt, mich quält und zittern macht, weil mir die Worte mit einer solchen Heftigkeit zuströmen, dass ich an ihnen ersticken würde, dürfte ich mich ihrer nicht in diesem Briefe entlasten. Der Wahrheit die Ehre zu geben, so war dies mit dem Zuströmen ganz einfach nicht der Fall. Und Gott wusste, aus was für eitlen Gründen Herr Spinell es behauptete. Die Worte schienen ihm durchaus nicht zuzuströmen. Für einen, dessen bürgerlicher Beruf das Schreiben ist, kam er jämmerlich langsam von der Stelle. Und wer ihn sah, musste zu der Anschauung gelangen, dass ein Schriftsteller ein Mann ist, dem das Schreiben schwerer fällt als allen anderen Leuten. Mit zwei Fingerspitzen hielt er eins der sonderbaren Flaumhärchen an seiner Wange erfasst und drehte viertelstundenlang daran, indem er ins Leere starrte und nicht um eine Zeile vorwärts rückte, schrieb dann ein paar zierliche Wörter und stockte aufs Neue. Andererseits muss man zugeben, dass das, was schließlich zustande kam, den Eindruck der Glätte und Lebhaftigkeit erweckte, wenn es auch inhaltlich einen wunderlichen, fragwürdigen und oft sogar unverständlichen Charakter trug. Es ist, so setzte der Brief sich fort, das unabweisliche Bedürfnis, das, was ich sehe, was seit Wochen als eine unauslöschliche Vision vor meinen Augen steht, auch Sie sehen zu machen, es Sie mit meinen Augen in derjenigen sprachlichen Beleuchtung schauen zu lassen, in der es vor meinem inneren Blicke steht. Ich bin gewohnt, diesem Drange zu weichen, der mich zwingt, in unvergesslich und flammend richtig an ihrem Platze stehenden Worten meine Erlebnisse zu denen der Welt zu machen. Und darum hören Sie mich an. Ich will nichts als sagen, was war und ist. Ich erzähle lediglich eine Geschichte, eine ganz kurze, unsäglich empörende Geschichte. Erzähle sie ohne Kommentar, ohne Anklage und Urteil, nur mit meinen Worten. Es ist die Geschichte Gabriele Eckhoffs, mein Herr, der Frau, die Sie die Ihrige nennen. Und merken Sie wohl, Sie waren es, der sie erlebte. Und dennoch bin ich es, dessen Wort sie Ihnen erst in Wahrheit zur Bedeutung eines Erlebnisses erheben wird. Erinnern Sie sich des Gartens, mein Herr, des alten, verwucherten Gartens hinter dem grauen Patrizierhause? Das grüne Moos spross in den Fugen der verwitterten Mauern, die seine verträumte Wildnis umschlossen. Erinnern Sie sich auch des Springbrunnens in seiner Mitte? Lilafarbene Lilien neigten sich über sein morsches Rund und sein weißer Strahl plauderte geheimnisvoll auf das zerklüftete Gestein hinab. Der Sommertag neigte sich. Sieben Jungfrauen saßen im Kreis um den Brunnen. In das Haar der siebenten aber, der ersten, der einen, schien die sinkende Sonne heimlich ein schimmerndes Abzeichen der Oberhoheit zu weben. Ihre Augen waren wie ängstliche Träume, und dennoch lächelten ihre klaren Lippen. Sie sangen, sie hielten ihre schmalen Gesichter zur Höhe des Springstrahles emporgewandt, dorthin, wo er in müder und edler Rundung sich zum Fallen neigte, und ihre leisen, hellen Stimmen umschwebten seinen schlanken Tanz. Vielleicht hielten sie ihre zarten Hände um ihre Knie gefaltet, indes sie sangen. Entsinnen Sie sich des Bildes, mein Herr? Sahen Sie es? Sie sahen es nicht. Ihre Augen waren nicht geschaffen dafür und Ihre Ohren nicht, die keusche Süßigkeit seiner Melodie zu vernehmen. Sahen Sie es? Sie durften nicht wagen zu atmen. Sie mussten Ihrem Herzen zu schlagen verwehren. Sie mussten gehen, zurück ins Leben, in Ihr Leben. Und für den Rest ihres Erdendaseins das Geschaute als ein unantastbares und unverletzliches Heiligtum in ihrer Seele bewahren. Was aber taten sie? Dies Bild war ein Ende, mein Herr. Mussten sie kommen und es zerstören, um ihm eine Fortsetzung der Gemeinheit und des hässlichen Leidens zu geben? Es war eine rührende und friedevolle Apotheose, getaucht in die abendliche Verklärung des Verfalles, der Auflösung und des Verlöschens. Ein altes Geschlecht, zu müde bereits und zu edel zur Tat und zum Leben, steht am Ende seiner Tage, und seine letzten Äußerungen sind Laute der Kunst, ein paar Geigentöne, voll von der wissenden Wehmut der Sterbensreife. Sahen Sie die Augen, denen diese Töne Tränen entlockten? Vielleicht, dass die Seelen der sechs Gespielinnen dem Leben gehörten, diejenige aber ihrer schwesterlichen Herrin gehörte der Schönheit und dem Tode. Sie sahen sie, diese Todesschönheit, sahen sie an, um ihrer zu begehren. Nichts von Ehrfurcht, nichts von Scheu berührte ihr Herz gegenüber ihrer rührenden Heiligkeit. Es genügte ihnen nicht zu schauen, sie mussten besitzen, ausnützen, entweihen. Wie fein sie ihre Wahl trafen. Sie sind ein Gourmand, mein Herr, ein plebejischer Gourmand, ein Bauer mit Geschmack. Ich bitte Sie zu bemerken, dass ich keineswegs den Wunsch hege, Sie zu kränken. Was ich sage, ist kein Schimpf, sondern die Formel, die einfache psychologische Formel für Ihre einfache, literarisch gänzlich uninteressante Persönlichkeit. Und ich spreche sie aus, nur weil es mich treibt, Ihnen Ihr eigenes Tun und Wesen ein wenig zu erhellen, weil es auf Erden mein unausweichlicher Beruf ist, die Dinge bei Namen zu nennen, sie reden zu machen und das Unbewusste zu durchleuchten. Die Welt ist voll von dem, was ich den unbewussten Typus nenne. Und ich ertrage sie nicht, alle diese unbewussten Typen. Ich ertrage es nicht, all dies dumpfe, unwissende und erkenntnislose Leben und Handeln, diese Welt von aufreizender Naivität um mich her. Es treibt mich mit qualvoller Unwiderstehlichkeit, alles Sein in der Runde, soweit meine Kräfte reichen, zu erläutern, auszusprechen und zum Bewusstsein zu bringen. Unbekümmert darum, ob dies eine fördernde oder hemmende Wirkung nach sich zieht, ob es Trost und Linderung bringt oder Schmerz zufügt. Sie sind, mein Herr, wie ich sagte, ein plebejischer Gourmand, ein Bauer mit Geschmack, eigentlich von plumper Konstitution. Und auf einer äußerst niedrigen Entwicklungsstufe befindlich, sind sie durch Reichtum und sitzende Lebensweise zu einer plötzlichen, unhistorischen und barbarischen Korruption des Nervensystems gelangt, die eine gewisse lüsterne Verfeinerung des Genussbedürfnisses nach sich zieht. Wohl möglich, dass die Muskeln ihres Schlundes in eine schmatzende Bewegung gerieten, wie angesichts einer köstlichen Suppe oder seltenen Platte, als sie beschlossen, Gabriele Eckhoff zu eigen zu nehmen. In der Tat, sie lenken ihren verträumten Willen in die Irre, sie führen sie aus dem verwucherten Garten in das Leben und in die Hässlichkeit, sie geben ihr ihren ordinären Namen und machen sie zum Eheweibe, zur Hausfrau, machen sie zur Mutter. Sie erniedrigen die müde, scheue und in erhabener Unbrauchbarkeit blühende Schönheit des Todes in den Dienst des gemeinen Alltags und jenes blöden, ungefügen und verächtlichen Götzen, den man die Natur nennt. Und nicht eine Ahnung von der tiefen Niedertracht dieses Beginnens regt sich in ihrem bäuerischen Gewissen. Nochmals, was geschieht? Sie mit den Augen, die wie ängstliche Träume sind, schenkt ihnen ein Kind. Sie gibt diesem Wesen, das eine Fortsetzung der niedrigen Existenz seines Erzeugers ist, alles mit, was sie an Blut und Lebensmöglichkeit besitzt, und stirbt. Sie stirbt, mein Herr. Und wenn sie nicht in Gemeinheit dahinfährt, wenn sie dennoch zuletzt sich aus den Tiefen ihrer Erniedrigung erhob und stolz und selig unter dem tödlichen Kusse der Schönheit vergeht, so ist das meine Sorge gewesen. Die ihrige war es wohl unterdessen, sich auf verschwiegenen Korridoren mit Stubenmädchen die Zeit zu verkürzen. Ihr Kind aber, Gabriele Eckhoffs Sohn, gedeiht, lebt und triumphiert. Vielleicht wird er das Leben seines Vaters fortführen. Ein handeltreibender, steuernzahlender und gutspeisender Bürger werden. Vielleicht ein Soldat oder Beamter. Eine unwissende und tüchtige Stütze des Staates. In jedem Falle ein amusisches, normal funktionierendes Geschöpf. Skrupellos und zuversichtlich. Stark und dumm. Nehmen Sie das Geständnis, mein Herr, dass ich Sie hasse. Sie und Ihr Kind. Wie ich das Leben selbst hasse, das gemeine, das lächerliche und dennoch triumphierende Leben, das Sie darstellen, den ewigen Gegensatz und Todfeind der Schönheit. Ich darf nicht sagen, dass ich Sie verachte. Ich kann es nicht. Ich bin ehrlich. Sie sind das Stärkere. Ich habe Ihnen im Kampfe nur eines entgegenzustellen, das erhabene Gewaffen- und Rachewerkzeug der Schwachen. Geist und Wort. Heute habe ich mich seiner bedient. Denn dieser Brief, auch darin bin ich ehrlich, mein Herr, ist nichts als ein Racheakt und ist nur ein einziges Wort darin scharf, glänzend und schön genug, Sie betroffen zu machen, Sie eine fremde Macht spüren zu lassen, Ihren robusten Gleichmut einen Augenblick ins Wanken zu bringen. So will ich frohlocken. Detlef Spinell. Und dieses Schriftstück kuvertierte und frankierte Herr Spinell, versah es mit einer zierlichen Adresse und überlieferte es der Post. Herr Klöterjan pochte an Herrn Spinells Stubentür. Er hielt einen großen, reinlich beschriebenen Bogen in der Hand und sah aus wie ein Mann, der entschlossen ist, energisch vorzugehen. Die Post hatte ihre Pflicht getan, der Brief war seinen Weg gegangen, er hatte die wunderliche Reise von Einfried nach Einfried gemacht und war richtig in die Hände des Adressaten gelangt. Es war 4 Uhr am Nachmittage. Als Herr Klöterjan eintrat, saß Herr Spinell auf dem Sofa und las in seinem eigenen Roman mit der verwirrenden Umschlagzeichnung. Er stand auf und sah den Besucher überrascht und fragend an, obgleich er deutlich errötete. »Guten Tag«, sagte Herr Klöterjan. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie in Ihren Beschäftigungen störe. Aber darf ich fragen, ob Sie dies geschrieben haben?« Damit hielt er den großen, reinlich beschriebenen Bogen mit der linken Hand empor und schlug mit dem Rücken der rechten darauf, sodass es heftig knisterte. Hierauf schob er die rechte in die Tasche seines weiten, bequemen Beinkleides, legte den Kopf auf die Seite und öffnete, wie manche Leute pflegen, den Mund zum Horchen. Sonderbarerweise lächelte Herr Spinell. Er lächelte zuvorkommend, ein wenig verwirrt und halb entschuldigend, führte die Hand zum Kopfe, als besänne er sich, und sagte, »Ah, richtig, ja, ich erlaubte mir.« Die Sache war die, dass er sich heute gegeben hatte, wie er war, und bis gegen Mittag geschlafen hatte. Infolge hiervon litt er an schlimmem Gewissen und blödem Kopfe, fühlte er sich nervös und wenig widerstandsfähig. Hinzu kam, dass die Frühlingsluft, die eingetreten war, ihn matt und zur Verzweiflung geneigt machte. Dies alles muss erwähnt werden als Erklärung dafür, dass er sich während dieser Szene so äußerst albern benahm. »So, aha, schön«, sagte Herr Klöterjan, indem er das Kinn auf die Brust drückte, die Brauen emporzog, die Arme reckte und eine Menge ähnlicher Anstalten traf, nach Erledigung dieser Formfrage ohne Erbarmen zur Sache zu kommen. Aus Freude an seiner Person ging er ein wenig zu weit in diesen Anstalten. Was schließlich erfolgte, entsprach nicht völlig der drohenden Umständlichkeit dieser mimischen Vorbereitungen. Aber Herr Spinell war ziemlich bleich.
»Sehr schön«, wiederholte Herr Klöterjan. »Dann lassen Sie sich die Antwort mündlich geben, mein Lieber. Und zwar in Anbetracht des Umstandes, dass ich es für blödsinnig halte, jemanden, dem man stündlich sprechen kann, seitenlange Briefe zu schreiben.«
»Nun, blödsinnig«, sagte Herr Spinell lächelnd, entschuldigend und beinahe demütig.
»Blödsinnig«, wiederholte Herr Klöterjan
und schüttelte heftig den Kopf, um zu zeigen, wie unangreifbar sicher er seiner Sache sei.
»Und ich würde dies Geschreibsel nicht eines Wortes würdigen. Es wäre mir offen gestanden, ganz einfach als Butterbrotpapier zu schlecht, wenn es mich nicht über gewisse Dinge aufklärte, die ich bis dahin nicht begriff. Gewisse Veränderungen. Übrigens geht Sie das nichts an und gehört nicht zur Sache. Ich bin ein tätiger Mann, ich habe Besseres zu bedenken als Ihre unaussprechlichen Visionen.«
»Ich habe unauslöschliche Vision geschrieben«, sagte Herr Spinell und richtete sich auf. Es war der einzige Moment dieses Auftrittes, in dem er ein wenig Würde an den Tag legte.
»Unauslöschlich, unaussprechlich«, entgegnete Herr Klöterjan und blickte ins Manuskript. »Sie schreiben eine Hand, die miserabel ist, mein Lieber. Ich möchte Sie nicht in meinem Kontor beschäftigen. Auf den ersten Blick scheint es ganz sauber, aber bei Lichte besehen ist es voller Lücken und Zittrigkeiten. Aber das ist Ihre Sache und geht mich nichts an. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Sie erstens ein Hans Wurst sind. Nun, das ist Ihnen hoffentlich bekannt. Außerdem aber sind Sie ein großer Feigling. Und auch das brauche ich Ihnen wohl nicht ausführlich zu beweisen. Meine Frau hat mir einmal geschrieben, Sie sähen den Weibspersonen, denen Sie begegnen, nicht ins Gesicht, sondern schielten nur so hin, um eine schöne Ahnung davon zu tragen, aus Angst vor der Wirklichkeit. Leider hat sich später aufgehört, in Ihren Briefen von Ihnen zu erzählen. Sonst wüsste ich noch mehr Geschichten von Ihnen. Aber so sind Sie. Schönheit ist Ihr drittes Wort. Aber im Grunde ist es nichts als Bangebüchsigkeit und Duckmäuserei und Neid. Und daher wohl auch Ihre unverschämte Bemerkung von den verschwiegenen Korridoren, die mich wahrscheinlich so recht durchbohren sollte und mir doch bloß Spaß gemacht hat. Spaß hat sie mir gemacht. Aber wissen Sie nur Bescheid? Habe ich Ihnen Ihr Tun und Wesen nun ein wenig erhellt? Sie Jammermensch, obgleich es nicht mein unausbleiblicher Beruf ist.
Ich habe unausweichlicher Beruf geschrieben, sagte Herr Spinell, aber er gab es gleich wieder auf. Er stand da, hilflos und abgekanzelt, wie ein großer, kläglicher, grauhaariger Schuljunge.
»Unausweichlich, unausbleiblich. Ein niederträchtiger Feigling sind Sie, sage ich Ihnen. Täglich sehen Sie mich bei Tische, Sie grüßen mich und lächeln, Sie reichen mir Schüsseln und lächeln. Sie wünschen mir gesegnete Mahlzeit und lächeln. Und eines Tages schicken Sie mir solch einen Wisch voll blödsinniger Injurien auf dem Hals. Ja, schriftlich haben Sie Mut. Und wenn es bloß dieser lachhafte Brief wäre, aber Sie haben gegen mich intrigiert. Hinter meinem Rücken gegen mich intrigiert. Ich begreife es jetzt sehr wohl, obgleich Sie sich nicht einzubilden brauchen, dass es Ihnen etwas genützt hat. Wenn Sie sich etwa der Hoffnung hingeben, meiner Frau Grillen in den Kopf gesetzt zu haben, so befinden Sie sich auf dem Holzwege, mein wertgeschätzter Herr. Dazu ist sie ein zu vernünftiger Mensch. Oder wenn Sie am Ende gar glauben, dass sie mich irgendwie anders als sonst empfangen hat, mich und das Kind, als wir kamen, so setzen Sie ihrer Abgeschmacktheit die Krone auf. Wenn sie dem Kleinen keinen Kuss gegeben hat, so geschah es aus Vorsicht, weil neuerdings die Hypothese aufgetaucht ist, dass es nicht die Luftröhre, sondern die Lunge ist und man in diesem Falle nicht wissen kann. Obgleich es übrigens noch sehr zu beweisen ist, das mit der Lunge. Und Sie mit Ihrem »Sie stirbt, mein Herr, Sie sind ein Esel!«
Hier suchte Herr Klöterjan seine Atmung ein wenig zu regeln. Er war nun sehr in Zorn geraten, stach beständig mit dem rechten Zeigefinger in die Luft und richtete das Manuskript in seiner linken aufs Übelste zu. Sein Gesicht zwischen dem blonden englischen Backenbart war furchtbar rot und seine umwölkte Stirn war von geschwollenen Adern zerrissen, wie von Zornesblitzen.
»Sie hassen mich«, fuhr er fort, »und Sie würden mich verachten, wenn ich nicht der Stärkere wäre. Ja, das bin ich zum Teufel. Ich habe das Herz auf dem rechten Fleck. während Sie das Ihre wohl meistens in den Hosen haben. Und ich würde Sie in die Pfanne hauen, mitsamt Ihrem Geist und Wort, Sie hinterlistiger Idiot, wenn das nicht verboten wäre. Aber damit ist nicht gesagt, mein Lieber, dass ich mir Ihre Invektiven so ohne weiteres gefallen lasse. Und wenn ich das mit dem ordinären Namen zu Haus meinem Anwalt zeige, so wollen wir sehen, ob Sie nicht Ihr blaues Wunder erleben. Mein Name ist gut, mein Herr. Und zwar durch mein Verdienst. Ob Ihnen jemand auf den Ihren auch nur einen Silbergroschen borgt, diese Frage mögen Sie mit sich selbst erörtern, Sie hergelaufener Bummler. Gegen Sie muss man gesetzlich vorgehen. Sie sind gemeingefährlich. Sie machen die Leute verrückt. Obgleich Sie sich nicht einzubilden brauchen, dass es Ihnen diesmal gelungen ist. Sie heimtückischer Patron. Von Individuen, wie Sie eins sind, lasse ich mich denn doch nicht aus dem Felde schlagen. Ich habe das Herz auf dem rechten Fleck.
Herr Klöterjan war nun wirklich äußerst erregt. Er schrie und sagte wiederholt, dass er das Herz auf dem rechten Flecke habe.
Sie sangen. Punkt. Sie sangen gar nicht. Sie strickten. Außerdem sprachen Sie, soviel ich verstanden habe, von einem Rezept für Kartoffelpuffer. Und wenn ich das mit dem Verfall und der Auflösung meinem Schwiegervater sage, so belangt er Sie gleichfalls von Rechts wegen. Da können Sie sicher sein. Sahen Sie das Bild? Sahen Sie es? Natürlich sah ich es. Aber ich begreife nicht, warum ich deshalb den Atem anhalten und davonlaufen sollte. Ich schiele den Weibern nicht am Gesicht vorbei. Ich sehe sie mir an. Und wenn sie mir gefallen und wenn sie mich wollen, so nehme ich sie mir. Ich habe das Herz auf dem rechten...
Es pochte. Es pochte gleich 9 oder 10 Mal ganz rasch hintereinander an die Stubentür ein kleiner, heftiger, ängstlicher Wirbel, der Herrn Klöterjan verstummen machte. Und eine Stimme, die gar keinen Halt hatte, sondern vor Bedrängnis fortwährend aus den Fugen ging, sagte in größter Hast, Herr Klöterjan, Herr Klöterjan, ach, ist Herr Klöterjan da?
Draußen bleiben, sagte Herr Klöterjan unwirsch. Was ist, ich habe hier zu reden.
Herr Klöterjan, sagte die schwankende und sich brechende Stimme, Sie müssen kommen. Auch die Ärzte sind da. Oh, es ist so entsetzlich traurig. Da war er mit einem Schritt an der Tür und riss sie auf. Die Rätin Spatz stand draußen, sie hielt ihr Schnupftuch vor den Mund und große, längliche Tränen rollten paarweise in dieses Tuch hinein. Herr Klöterjan, brachte sie hervor, es ist so entsetzlich traurig, sie hat so viel Blut aufgebracht, so fürchterlich viel. Sie saß ganz ruhig im Bett und summte ein Stückchen Musik vor sich hin und da kam es, lieber Gott, so übermäßig viel.
Ist sie tot?
Schrie Herr Klöterjan. Dabei packte er die Rätin am Oberarm und zog sie auf der Schwelle hin und her.
Nein, nicht ganz. Wie? Noch nicht ganz. Sie kann mich noch sehen. Hat sie wieder ein bisschen Blut aufgebracht. Aus der Lunge, wie? Ich gebe zu, dass es vielleicht aus der Lunge kommt. Gabriele, sagte er plötzlich, indem die Augen ihm übergingen.
Und man sah, wie ein warmes, gutes, menschliches und redliches Gefühl in ihm hervorbrach.
Ja, ich komme,
sagte er, und mit langen Schritten schleppte er die Rätin aus dem Zimmer hinaus und über den Korridor davon. Von einem entlegenen Teile des Wandelganges her vernahm man noch immer sein rasch sich entfernendes. Nicht ganz, wie? Aus der Lunge, was? Herr Spinell stand auf dem Fleck, wo er während Herrn Klöterjans so jäh unterbrochener Visite gestanden hatte, und blickte auf die offene Tür. Endlich tat er ein paar Schritte vorwärts und horchte ins Weite, aber alles war still. Und so schloss er die Tür und kehrte ins Zimmer zurück. Eine Weile betrachtete er sich im Spiegel, hierauf ging er zum Schreibtisch, holte ein kleines Flakon und ein Gläschen aus seinem Fache hervor und nahm einen Cognac zu sich, was kein Mensch ihm verdenken konnte. Dann streckte er sich auf dem Sofa aus und schloss die Augen. Die obere Klappe des Fensters stand offen. Draußen im Garten von Einfried zwitscherten die Vögel und in diesen kleinen, zarten und kecken Lauten lag fein und durchdringend der ganze Frühling ausgedrückt. Einmal sagte Herr Spinell leise vor sich hin, unausbleiblicher Beruf. Dann bewegte er den Kopf hin und her und zog die Luft durch die Zähne ein, wie bei einem heftigen Nervenschmerz. Es war unmöglich, zur Ruhe und Sammlung zu gelangen. Man ist nicht geschaffen für so plumpe Erlebnisse wie dieses da. Durch einen seelischen Vorgang, dessen Analyse zu weit führen würde, gelangte Herr Spinell zu dem Entschlusse, sich zu erheben und sich ein wenig Bewegung zu machen, sich ein wenig im Freien zu ergehen. So nahm er den Hut und verließ das Zimmer. Als er aus dem Hause trat und die milde, würzige Luft ihn umfing, wandte er das Haupt und ließ seine Augen langsam an dem Gebäude empor, bis zu einem der Fenster gleiten, einem verhängten Fenster, an dem sein Blick eine Weile ernst, fest und dunkel haftete. Dann legte er die Hände auf den Rücken und schritt über die Kieswege dahin. Er schritt in tiefem Sinnen. Noch waren die Beete mit Matten bedeckt und Bäume und Sträucher waren noch nackt, aber der Schnee war fort und die Wege zeigten nur hier und da noch feuchte Spuren. Der weite Garten mit seinen Grotten, Laubengängen und kleinen Pavillons lag in prächtig farbiger Nachmittagsbeleuchtung mit kräftigen Schatten und sattem, goldigem Licht und das dunkle Geäst der Bäume stand scharf und zart gegliedert gegen den hellen Himmel. Es war um die Stunde, da die Sonne Gestalt annimmt, da die formlose Lichtmasse zur sichtbar sinkenden Scheibe wird, deren sattere, mildere Glut das Auge duldet. Herr Spinell sah die Sonne nicht, sein Weg führte ihn so, dass sie ihm verdeckt und verborgen war. Er ging gesenkten Hauptes und summte ein Stückchen Musik vor sich hin, ein kurzes Gebild, eine bang und klagend aufwärts steigende Figur, das Sehnsuchtsmotiv. Plötzlich aber mit einem Ruck, einem kurzen, krampfhaften Aufatmen, blieb er gefesselt stehen und unter heftig zusammengezogenen Brauen starrten seine erweiterten Augen mit dem Ausdruck entsetzter Abwehr geradeaus. Der Weg wandte sich, er führte der sinkenden Sonne entgegen, durchzogen von zwei schmalen, erleuchteten Wolkenstreifen mit vergoldeten Rändern, stand sie groß und schräg am Himmel, setzte die Wipfel der Bäume in Glut und goss ihren gelbrötlichen Glanz über den Garten hin. Und inmitten dieser goldigen Verklärung, die gewaltige Gloriole der Sonnenscheibe zu Häupten, stand hoch aufgerichtet im Wege eine üppige, ganz in Rot, Gold und schottisch gekleidete Person, die ihre rechte in die schwellende Hüfte stemmte und mit der linken ein grazil geformtes Wägelchen leicht vor sich hin und her bewegte. In diesem Wägelchen aber saß das Kind, saß Anton Klöterjan der Jüngere, saß Gabriele Eckhoffs dicker Sohn. Er saß, bekleidet mit einer weißen Flausjacke und einem großen weißen Hut, pausbäckig, prächtig und wohlgeraten in den Kissen, und sein Blick begegnete lustig und unbeirrbar demjenigen Herrn Spinells. Der Romancier war im Begriffe, sich aufzuraffen. Er war ein Mann, er hätte die Kraft besessen, an dieser unerwarteten, in Glanz getauchten Erscheinung vorüberzuschreiten und seinen Spaziergang fortzusetzen. Da aber geschah das Grässliche, dass Anton Klöterjan zu lachen und zu jubeln begann. Er kreischte vor unerklärlicher Lust. Es konnte einem unheimlich zu Sinne werden. Gott weiß, was ihn anfocht, ob die schwarze Gestalt ihm gegenüber ihn in diese wilde Heiterkeit versetzte oder was für ein Anfall von animalischem Wohlbefinden ihn packte. Er hielt in der einen Hand einen knöchernen Beißring und in der anderen eine blecherne Klapperbüchse. Diese beiden Gegenstände reckte er jauchzend in den Sonnenschein empor, schüttelte sie und schlug sie zusammen, als wollte er jemanden spottend verscheuchen. Seine Augen waren beinahe geschlossen vor Vergnügen und sein Mund war so klaffend aufgerissen, dass man seinen ganzen rosigen Gaumen sah. Er warf sogar seinen Kopf hin und her, indes er jauchzte. Da machte Herr Spinell kehrt und ging von dannen. Er ging, gefolgt von dem Jubilieren des kleinen Klöterjan, mit einer gewissen behutsamen und steif graziösen Armhaltung über den Kies, mit den gewaltsam zögernden Schritten jemandes, der verbergen will, dass er innerlich davonläuft.
Gerd Westphal mit dem letzten Teil der Erzählung Tristan von Thomas Mann in einer Aufnahme aus dem Jahr 1979. Die Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur-App. Und viele weitere Lesungen von Thomas Mann gibt es auch in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Das israelische Militär hat in der Nacht den Iran angegriffen. Ziele waren unter anderem Atomeinrichtungen und militärische Stellungen. Aus Istanbul Benjamin Weber.
Iranische Staatsmedien zeigen Bilder von brennenden Wohnhäusern in der Hauptstadt Teheran. Auf Videos, die die iranische Atomanlage Natanz nördlich der Stadt Isfahan zeigen sollen, ist Feuer und eine meterhohe Rauchsäule zu sehen. Um 3:45 Ortszeit waren aus Teheran die ersten Explosionen gemeldet worden. Das iranische Staatsfernsehen meldet weiter, Israel habe unter anderem die iranischen Atomanlagen angegriffen. Bei den israelischen Angriffen seien laut Staatsmedien unter anderem ranghohe Kommandeure der Islamischen Revolution getötet worden, sowie wichtige Köpfe für das iranische Atomprogramm. Auch von getöteten Zivilisten ist die Rede. Der Iran hat den nationalen Notstand ausgerufen und den Flugbetrieb am Teheraner Flughafen ausgesetzt.
In Israel bereiten sich die Menschen auf einen iranischen Gegenangriff vor. Und dieser hat nach Angaben des Israels